Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Hallo Heike, ist Resilienz heute das neue Thema für die Gen Z, die nicht mehr 8 Stunden imstande ist zu arbeiten?
Lieber Armin, Resilienz ist nicht nur für die Gen Z ein Thema, sondern für alle Menschen, die A, berufstätig sind oder B, einfach auf dieser Welt sind.
Und auf die Antwort habe ich natürlich gewartet und auch gehofft. Und ich will mit aller Wertschätzung dir gegenüber, Heike, als Resilienzcoach und Beraterin und auch dem Thema gegenüber sagen, Resilienz ist, wie wir ja gerade im Vorgespräch schon miteinander besprochen haben, eigentlich eine der Schlüsselkompetenzen für Menschen, die im Berufsleben stehen. Vielleicht sagst du nochmal, bevor wir da einsteigen, Heike, wer bist du, was machst du und wie bist du auch zu diesem Thema gekommen?
Ja, vielen Dank, Armin. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin Heike Kaltorf, arbeite für N2 Consulting, einem Unternehmen in der Personal- und Organisationsberatung und bin dort auch als Beraterin, Trainerin und Coach aktiv. Ich bin selber durch eine persönliche Krise zur Resilienz gekommen und habe dann die Ausbildung eigentlich erstmal für mich gemacht und dann gemerkt, welcher Mehrwert das ist und bin mittlerweile Resilienztrainerin, Resilienzcoach. Das ist mein Herzensprojekt, was ich wirklich bei uns im Unternehmen auch platzieren kann und immer mehr Kunden greifen auch darauf zurück, seitdem sie jetzt wissen, wir haben eine Expertin im Team. Und das macht einfach sehr viel Freude, mit diesem Thema in die Welt zu gehen. Und ja, wen es noch interessiert, ich wohne im wunderschönen Warendorf im Münsterland. Also wir sind gar nicht so weit auseinander, lieber Armin, in Ostwestfalen. Genau. Und so viel zu meiner Person.
Schön, Heike. Ja, wir beide kennen uns jetzt ja auch schon einige Zeit, haben ja schon zusammen in Projekten gearbeitet. Und so kam ja auch die Idee zu dem gemeinsamen Podcast heute, dass ich sagte, Mensch, Heike, wir müssen jetzt mal aufnehmen, dass du einfach mal so dein Wissen und vor allem auch deine Erfahrung wiedergibst. Also Wissen ist das eine. Ich denke, man kann auch sehr vieles nachlesen heute zum Thema Resilienz. Es gibt unendlich viele Bücher, es gibt Podcasts dazu. Wichtig ist aber eben auch Erfahrung mit einfließen zu lassen, weil ich glaube, so komplex wie der Mensch als Wesen ist mit seiner Seele, so komplex ist ja auch das Thema Problemlösung, weil wir leben in einer VUCA-World, wo also die Aufgaben immer schneller auf uns zukommen, immer unvorhersehbarer. Der Druck wächst. Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass im Kontext Burnout jeder Fünfte läuft Gefahr, an einem Burnout zu erkranken oder davon belastet zu sein, dass dieses Phänomen nach der Pandemie höher, also gewachsen ist im Vergleich zu vorher. Also wir brauchen da, glaube ich, eine Kompetenz. Du hast selbst gesagt, das ist eine deiner Schlüsselkompetenzen, die du da siehst für die
Zukunft. Auf jeden Fall. Wie du gerade schon sagtest, wir leben in einer Welt der stetigen Veränderung. Wir sind in einem Meer der Veränderung, sowohl im Persönlichen. Ich habe vor ein paar Tagen ein schönes Zitat gesehen. Die Welt hat sich noch nie so schnell gedreht wie heute und sie wird sich nie wieder so langsam drehen wie heute. Und das trifft es für mich eigentlich ganz gut, wenn man sieht, in welcher Dynamik wir leben. Wir beide haben jetzt die 5 vorne stehen, lieber Armin, das darf ich mal hier verraten. Und ich glaube, wir haben ganz...
Ja, schön, dass du es nochmal erwähnst.
Und ich glaube, wenn wir einfach sehen, in unserer Entwicklung, auch in der Historie, auch beruflich wie privat, wie schnell ist da das Leben geworden? Wir kennen noch das Fax, das Telex von früher und heute geht das zack, zack mit E-Mail, mit WhatsApp, mit anderen Messenger-Diensten. Das Leben ist einfach unheimlich schnell geworden. Gleichzeitig steht unheimlich viel Wissen zur Verfügung. Es ist alles immer irgendwie verfügbar. Das, was wir in unserer Jugend uns in der Bibliothek geholt haben oder im Brockhaus nachgelesen haben, da drückt man heute auf den Knopf, fragt ChatGPT und schon ist das da. Und das löst natürlich auch einfach eine Menge Stress bei Menschen aus, weil ja alles immer verfügbar ist. Und alles wird immer gesehen und alles wird auch immer kommuniziert. Schau dir allein die Nachrichten an, wie häufig kommen heutzutage Nachrichten auf dem Sender, also im Radio kommen sie, glaube ich, halbstündlich so ungefähr auf den Mainstream-Medien. Und was ist heute alles eine Eilmeldung? Also es passiert eine unheimlich schnelle Informationsflut, unheimlich viel Druck dahinter und wie will ich diesen Veränderungen mich immer anpassen und mitgehen und auch zu entscheiden, was ist denn für mich eine relevante Veränderung, die ich mitgehen möchte auch und mitgehen sollte.
Und du sagst ja, dass Resilienz eine Antwort auf diese Frage ist. Kannst du diesen Begriff vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, auch so in Abgrenzung zu Burnout oder Stress, haben wir jetzt ja auch schon mehrfach genannt. Was ist Resilienz?
Ich darf da vielleicht einmal meinen Ausbilder zitieren, den Sebastian Mauritz. Der hat eine für mich sehr treffende Definition entwickelt. Resilienz ist eine Problemumgangs- und eine Problemlösungskompetenz. Weg von dem dysfunktionalen Stress und toxischen Stressfolgewirkungen hin zu funktionalem, aktivierendem Stress für Lernen, Wachstum und einer Erweiterung der Komfortzone.
Es ist super. Das jetzt nochmal in drei Worten zusammengefasst. Nein, also nee, ich konnte dem folgen. Also dysfunktional ist bei mir so rausgesprungen zu funktionalem Stress. Also das hat offensichtlich mit ganz viel mit Emotionen zu tun, auch mit Blockaden, die es auslösen kann, hin zu einer Handlungsfähigkeit
genau,
oder die
in der
zu erhalten und zu
Handlungsfähigkeit zu
erweitern.
bleiben. Das ist ganz wichtig. Genau, wie du gerade schon sagst, es gibt so eigentlich zwei Stresssituationen, die wir haben. Der erste ist so diese Überraschung, dieses Huch. Und dann kann ich entscheiden, gehe ich in die Lernphase rein oder gehe ich zurück in meine Komfortzone, wenn mich etwas unerwartet erwischt. Stress 2 ist immer die Reaktion, von der wir sprechen, wenn es dann eher in die Krise geht und wir einfach überfordert sind, keine Bewältigungsmechanismen oder Coping-Strategien zur Verfügung haben, keine Muster haben. Wie reagiere ich denn jetzt? Das Ereignis ist vielleicht zu intensiv. Und dann kommt so diese Stress-2-Funktion, die wir als dysfunktionalen Stress bezeichnen.
Und das ist die Phase, wo wir dann auch schon wirklich wie gelähmt
Genau.
dort uns verhalten
Genau.
und zwar vielleicht noch die Motivation hätten, etwas tun zu wollen, aber gar nicht wissen, wie.
Ja, das ist auch noch ein bisschen in der Stress-1-Phase so. Dann kommt man aber wieder in die Kraft und schaltet die Amygdala aus. Die Amygdala ist so bei uns dafür zuständig, starre Angst, Flucht oder, na, wie heißt der dritte Begriff? Flucht, starrer
Angriff.
Angriff, genau, so war's. Danke dir. Und wenn die Amygdala die Steuerung in unserem Gehirn übernimmt, dann ist das logische Denken, der präfrontale Kortex, ausgeschaltet. Und da gibt es ein paar Techniken, wie ich eine Amygdala wieder beruhigen kann. Zum Beispiel durch eine Resonanzatmung, das heißt tief einatmen, sag mal so 4 Sekunden und dann einfach einen Moment länger, 6 Sekunden wieder ausatmen. Wenn man das mehrfach wiederholt, beruhigt sich die Amygdala und der präfrontale Kortex kann wieder aktiver werden. Das sind Systeme in unserem Gehirn, die sind konkurrierend. Das kann man sich so wie eine Waage vorstellen. Das heißt, wenn die Amygdala hochfährt, geht der präfrontale Kortex, das logische Denken, die Handlungsfähigkeit runter und umgekehrt.
Das ist also das, wenn ich Stress habe und ich merke, mich überfordert etwas und ich dann anfange, meinen Schreibtisch aufzuräumen, was jetzt überhaupt nicht der Problemlösung
dient. Nö, aber
dient.
Manchmal hilft es erstmal, um Stress
Dann sollte
abzubauen
ich.
und wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen.
Ja. Okay, aber die Atemtechnik, das ist schon mal der erste Lifehack hier in Minute 8 oder 9. Das finde ich schon mal super. Das nehme ich sofort mit. Alle anderen Problemlösungsstrategien, sind die auch so einfach oder wird es dann manchmal auch komplexer? Weil ich sag mal, ich denke, dass mein Reaktionsverhalten ein anderes sein wird als deins oder das anderer Menschen. Ist das eine sehr individuelle Geschichte oder gibt es da einfach ähnliche Muster, viele ähnliche Muster?
Es gibt nicht die eine Blaupause. Jeder darf schauen, was für ihn oder für sie gut funktioniert. Resilienz besteht ja aus den 7 Säulen der Resilienz, die immer gerne zitiert werden. Das ist die Akzeptanz, die Lösungs- und Zielorientiertheit, die Bindung und der gesunde Optimismus. Das sind so die Haltungen, die dahinter stehen. Und man kann immer viele Tools nehmen. Wenn ich nicht die Haltung dahinter habe, dass ich auch Sachen akzeptieren kann, dass ich einen gesunden Optimismus habe, also jetzt nicht die rosa-rote Brille aufsetze, sondern wirklich mit einem realistischen Optimismus ins Leben schaue, mir zutraue, dass ich eine Ziel- und Lösungskompetenz habe und auch mein Netzwerk sowohl beruflich wie privat. Und da heißt es nicht, das müssen 50 Leute sein, sondern manchmal ist genau eine Person wichtig für mich, um meine Bindungsqualität zu steigern, um da meine Sicherheit zu haben. Das sind Haltungen, die einfach im Background sozusagen sind und die mein Handeln prägen. Und dazu kommen noch Methoden oder, wie wir sagen, Praktiken. Das heißt, die Selbstwahrnehmung, sich erstmal wahrzunehmen, hey, was passiert denn da gerade in einer Situation mit mir und was löst das in mir aus? Kann man gut über Unterschiedsbildung machen? Ist es jetzt besser, schlechter, gleich oder anders? Oder dann weiterzugehen in die Selbstreflexion und zu sagen, hey, was sind denn hier meine Muster? Zu verstehen, wo sind denn meine Muster? Wie reagiere ich typischerweise in einer solchen Situation? Um dann natürlich wieder in die dritte Praktik zu kommen, die Selbstwirksamkeit, das dann umzusetzen. Wie mache ich das eigentlich, wenn ich erfolgreich bin? Wie mache ich das, wenn ich Stress gut im Griff habe? Und Stressempfinden ist ja auch wieder hochgradig individuell. kontextabhängig, und jeder hat andere Stressoren.
Ja, und Heike, wir haben ja gerade vor wenigen Tagen in einem Führungskräfte-Workshop über den Quadranten Selbstkompetenz als eine Führungskompetenz gesprochen mit den Führungskräften. Also sich selbst auch zu reflektieren, kennenzulernen, sich wahrzunehmen, habe ich jetzt rausgehört, ist eine ganz, ganz große Voraussetzung, um für sich da Lösungsstrategien zu erarbeiten, auch im Thema
Genau, weil wir alle
Resilienz.
haben ja irgendwo den Autopiloten in uns, der uns manchmal in gute Reaktionen bringt und manchmal auch in Reaktionen, die einfach dysfunktional sind. Wenn ich jedes Mal, sobald ein bisschen Stress kommt, sage, ich räume erstmal meine Wohnung auf, könnte das zu mehr Stress führen, weil dann die anderen Themen wieder liegen bleiben. Wenn ich das mal im Moment mache, sehe ich das als vollkommen unkritisch an. Ich brauche auch manchmal meine Struktur erst kurz um mich rum, um mich dann wieder fokussieren zu können. Das ist meine Arbeit, wie ich dann gerne vorgehe. Und gleichzeitig ist es halt einfach wichtig, das ins Bewusstsein zu holen, was ich mache und wie ich es tue. Denn nur das, was ich im Bewusstsein habe, kann ich auch wiederum ändern. Alles, was im Unbewussten passiert, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist einfach aus meiner Sicht total wichtig zu verstehen, warum reagiere ich da, wie reagiere ich überhaupt, das wahrzunehmen und die eigenen Muster aufzudecken und dahin zu schauen und dann durch bewusste Entscheidungen und Haltungen zu ändern und anzupassen.
Ja, also bewusst hast du jetzt auch mehrfach genannt den Begriff, sich dessen erstmal bewusst werden, was da in mir passiert und dann bewusst etwas zu verändern. Das kann manchmal auch ein langes Training bedeuten. Ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest, ich räume dann erstmal meine Wohnung auf. Ich hatte gestern zum Beispiel einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann mich am Schreibtisch nicht konzentrieren. Ich hatte gestern dankenswerterweise einen Homeoffice-Tag, hatte nur zwei Telefontermine, ansonsten konnte ich mir die Zeit einteilen für meine zig Aufgaben, die da lagen. Aber ich habe gemerkt, ab mittags 12 Uhr, mir fehlt es an Fähigkeit, mich jetzt auf die Aufgaben zu konzentrieren. Ich habe mich bewusst entschieden, 2 Stunden im Garten etwas zu tun, um dann weiterzuarbeiten. Das habe ich auch exakt eingehalten. Das ist mir gelungen. Wo ich mich vielleicht in der Vergangenheit noch verloren hätte, in der Gartenarbeit oder im Radfahren, habe ich mir jetzt einfach ein Zeitfenster gegönnt, weil ich von der bewussten Entscheidung her, also aus der Erfahrung heraus wusste, es ist gut, das jetzt so zu tun. So.
Ja, und auch schon der Schritt, dass du weißt, was hilft dir in der Situation, dir bewusst zu sein, was brauche ich denn jetzt gerade, nicht nur zu empfinden, ich habe jetzt einen Stressfaktor, ich komme nicht mehr weiter, was mache ich jetzt, verkrampfe ich jetzt und versuche irgendwie immer weiterzulaufen, merke aber, ich komme gar nicht weiter und dann hast du ja auch häufig auch einen Teufelskreis, der sich dann dreht, dann mache ich noch mehr und versuche mich noch intensiver da reinzuarbeiten oder zu sagen, okay, jetzt ein Break. Ich gönne mir das und das ist auch das, wo wir den inneren Erlauber brauchen. Darf ich das überhaupt? Darf ich mir das gönnen, dass ich jetzt mal kurz rausgehe? Und da haben wir mit Sicherheit die Luxussituation, dass wir das an vielen Tagen können, einfach unseren Tag ein bisschen flexibel zu gestalten. Aber auch kleine Mini-Breaks, vielleicht auch einfach mal eine Mini-Fokus-Minute zu sagen, ich schließe die Augen, atme, achte auf meine Atmung und dann bin ich wieder anders da.
Ich glaube, alle, die jetzt zuhören und die schon mal in irgendeiner Weise sich mit Meditation, autogenem Training, Yoga oder anderen Methoden beschäftigt haben oder Haltung, wissen genau, was du meinst. Nämlich einfach dieses einmal für einen Moment in sich gehen können. Ich habe eine Entspannungsübung, die kann ich auf dem vollen Alexanderplatz in Berlin machen, zur Rush Hour. Und ich bin bei mir und bin innerhalb von einer halben Minute wieder runtergekommen. Ja, also das kann ich inzwischen. Aber du hast eben was Schmerzliches, aber Wahres gesagt. Auch ich habe die 5 am Anfang stehen, das schon seit 5 Jahren. Es hat aber auch eine Zeit gebraucht, ne, bis ich da hingekommen bin. Das konnte ich mit 30 nicht. Da habe ich erstens gar nicht das Wissen besessen, dass es so etwas gibt wie Resilienz und dass man die Fähigkeit entwickeln kann. Und ich hatte auch noch gar nicht dieses Bewusstsein zu sagen, komm, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich habe mir gedacht, komm, trink noch einen Kaffee und mach weiter. Arbeite einfach ein bisschen
Genau.
schneller. So, vielleicht ist das nochmal die Überleitung zu meiner etwas provokativen Einstiegsäußerung mit der Gen Z. Also die meisten haben das in den Medien mitbekommen, die Influencerin, die vor einigen Wochen unter Tränen auf Instagram oder TikTok geäußert hat, dass sie durch den 8-Stunden-Tag, den sie jetzt hat, gar keine Zeit mehr für sich hat. Wo sich wahrscheinlich 3/4 der Menschen, die dieses Video gesehen haben, sagen, ja, schön, dass du nur 8 Stunden hast. Ich arbeite mehr als 8 Stunden. Ist das jetzt etwas, was Resilienz braucht oder vielleicht eine andere Einstellung zur Arbeitswelt? Ich meine, wir kennen diese Person beide jetzt nicht persönlich, von daher ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu urteilen. Aber meine Frage, auf die ich vielleicht hinaus will, ist das Thema Resilienz etwas, was alle Menschen betrifft? Oder, jetzt zitiere ich mal einige meiner Kunden, müssen sich die jüngeren Leute einfach mal ein bisschen mehr zusammenreißen und einfach mal lernen zu arbeiten.
Also grundsätzlich ist Resilienz etwas für alle Menschen, egal in welchem Kontext, auch für die Privatperson und nicht nur für den Arbeitnehmer und auch generationsübergreifend, würde ich sagen. Ich habe jetzt diese Erfahrung in der jüngeren Generation nicht so gemacht in meinen letzten Unternehmen, in denen ich war. Da hatte ich immer sehr reflektierte, sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen, auch im jüngeren Alter. Deswegen fällt mir das gerade so schwer, wirklich dann Bezug zu finden, weil ich das bei mir sehr wenig wahrnehme. Ich höre und lese davon, weiß natürlich auch nicht, wie ist dann eine Prägung, was ist wirklich in dem Job passiert. Ich erlebe junge Leute häufig viel, viel reflektierter, als ich es in dem Alter war. Das ist etwas, was mir wirklich aufgefallen ist, dass ich teilweise mit unter 30-Jährigen Rotweingespräche führe, wo ich sage, die hätte ich in meiner Jugend nie geführt, in einer Tiefe, wirklich in einem Deep Dive und sehr reflektiert. Von daher muss man, glaube ich, immer schauen, wie ist die Individualität da? Und ja, das ist natürlich auch die Medien. Hey, ich bin jetzt TikTok-Star, verdiene damit mein Geld, ich bin Influencer. Das ist natürlich auch eine Prägung, die die Jugendlichen heutzutage mitbekommen. Und gleichzeitig ist es da nochmal wichtig, auch zu schauen, wie ist denn die Sozialisierung? Wie ist auch die Prägung aus dem Elternhaus? Wie ist die Prägung aus dem Umfeld? Ich könnte mir vorstellen, das ist eine Hypothese, dass natürlich durch die Corona-Zeit, wo die jungen Menschen zu Hause waren, da auch einfach was ja zerbrochen ist ein Stück weit oder nicht so gewachsen ist, wie es hätte sein können.
Also erstmal, was man im Podcast nicht hört, aber ich kann es nochmal jetzt sagen, ich habe jetzt, während du das beschrieben hast, die ganze Zeit genickt, weil ich möchte natürlich ganz klar an der Stelle nochmal anmerken, ich erlebe persönlich auch mehrheitlich junge Menschen, die motiviert und engagiert im Berufsleben sind. Es gibt die Drückeberger, es gibt die Faulen, die gibt es aber unter den 50-Jährigen mindestens in der gleichen Häufigkeit. Also wenn
die gab es bei uns auch schon.
Das kennen wir ja, ne?
Also die gab es bei uns auch schon, sie waren einfach nur nicht so präsent, weil es auch die mediale Präsenz nicht ermöglicht hat.
Ne? Und ich sage manchmal zu jungen Menschen, wenn ihr faul sein wollt am Arbeitsplatz, dann versteckt das geschickter. Das können nämlich die Älteren deutlich besser. Ja, die tun einfach ganz geschäftig, aber haben dann nebenbei, ich sag mal, Check24 geöffnet, um sich den Urlaub zu buchen, während die Jüngeren einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, Chef, ich gehe heute mal pünktlich. Dann sage ich aber, es ist ungeschickt. So, aber jetzt zurück aus meiner provokativen Richtung mehr in die wertschätzende. Ich bin auch der Meinung, meiner Wahrnehmung nach, dass viele junge Menschen unglaublich reflektiert sind und ein Engagement zeigen, ist ja auch mal die Frage an unsere Kunden, was tut ihr als Arbeitgeber dafür, dass eure jungen Mitarbeiter nicht motiviert sind? Also es hat ja auch was mit Arbeitsumgebung zu tun, mit Anreizen, mit Purpose und so weiter. Und auch ganz klar mit einer gesellschaftlichen Veränderung. Also jüngere Menschen, das sage ich meinen Kunden häufig, die haben ja bei ihren Eltern gesehen, was passiert, wenn man sich 40, 50 Jahre lang krumm macht für einen Job. Ja, man liegt dann immer mit Herzinfarkt und Burnout in der Ecke und keiner dankt's ein. So, warum soll die jüngere Generation genau dieses Misserfolgsmodell adaptieren und wiederholen? Deswegen werden die Dinge anders machen. Und das ist ja völlig legitim. So, ich wollte nur fragen, und ich glaube, die Antwort hast du mir gegeben, jüngere wie ältere Menschen sind in den gleichen Belastungen. Die Zeiten haben sich verändert, Corona, Informationsflut. Ich habe heute Minuten gebraucht, um eine Nachricht einer Kundin zu suchen, weil ich nicht mehr wusste, hat sie mir das per Mail geschickt, per Messenger, per LinkedIn, per WhatsApp oder welchen Channel auch immer. Aber ich muss erstmal meine ganzen Kanäle kämmen und screenen, habe ich gemerkt. Meine Tochter sagte mir, als sie 15, 16 war, morgens um 19:30 mal vor einigen Jahren, ja, das habe ich heute Morgen in den Nachrichten gesehen. Mhm. Um 19:30 hat die schon Nachrichten gesehen, nicht gehört oder gelesen, gesehen. Das heißt, auf einem der Kanäle, und die ist informiert, wo ich denke, wow, Hut ab, aber auf der anderen Seite auch, oh, was für eine Anforderung, dem gerecht zu werden, immer informiert zu sein.
Ja, und da darf man auch die Frage an sich stellen, brauche ich das wirklich? Ne? Wer steht da hinter mir und sagt, oder wer ist auch in meinem inneren Team und sagt, ich brauche das jetzt? Also ich habe mir angewöhnt, morgens die erste Stunde nach dem Aufstehen mein Handy nicht zu nutzen. Einfach mal, weil die Welt wird sich weiterdrehen in dem Moment, ob ich die Stunde Nachrichten habe oder nicht. Und das reicht dann, wenn ich es mir dann anschaue. Ich schaue sehr gezielt für mich einmal am Tag in die Nachrichten oder vielleicht auch ein zweites Mal, morgens und abends dann. Und das war's dann, weil so viel passiert dann auch nicht in der Welt, was für mich relevant ist, um dann jetzt, genau jetzt, alles wissen zu müssen.
Also zwei Dinge höre ich da wieder raus. Zum einen auch mal wieder zu bündeln, zu sagen, nicht permanent allem hinterherlaufen, sondern in einer gezielten Zeit jetzt Nachrichten schauen oder ich übertrage das jetzt mal auch gezielt jetzt eine halbe Stunde E-Mails lesen und dann mal wirklich das Postfach schließen, ne, kann man ja übertragen. Und das Zweite, was ich raushöre, Entscheidung treffen, Dinge auch nicht zu tun, nicht mehr zu tun. Da würde ich dich gerne mal fragen, weil wie geht man als jemand, der sagt, ich will jetzt resilienter werden, wie geht man damit um? Weil ich muss mich ja auch entscheiden, im Zweifel gewisse Dinge nicht mehr zu tun, anders zu tun. Aber viele sagen mir ja, ich bin so fremdgesteuert. Mein Chef erwartet, die Kunden erwarten. Man muss doch in der und der Zeit tun. Wie geht man denn damit um?
Das wirklich mal kritisch zu hinterfragen wäre der erste Schritt. Ist die Erwartungshaltung wirklich so? Weil häufig ist es einfach ein Missverständnis. Was glaube ich, was andere von mir erwarten? Ist das wirklich kommuniziert? Hat der andere das wirklich so gesagt? Wir waren in einem Workshop gemeinsam, Armin, da hatten wir diese Woche noch die Diskussion, der Chef hat ein Konzept vergeben und der Mitarbeiter sollte das im Laufe des Jahres ausarbeiten. Es war gar kein Zeitdruck dahinter und der Chef stellt einen Termin ein, zwei Wochen später und sagt, schreibt einfach nur rein, hey, ne, Besprechung, gar keine Agenda da großartig rein und der Mitarbeiter fragt überhaupt nicht nach und denkt so, boah, jetzt will der das Konzept schon zu diesem Termin haben. Und der Chef sagte, nee, ich wollte eigentlich mal drüber sprechen. Der Mitarbeiter hat sich dann aber ein ganzes Wochenende dahingesetzt mit hoher Frustration, mit hohem Stress, was dann ja auch einfach wieder eine hohe Emotionalität hervorruft und ist dann in diesen Termin gegangen, weil er meinte, schon liefern zu müssen. Und für uns war es ja eigentlich selbstverständlich aus unserer Perspektive zu sagen, warum hast du nicht mal gefragt? Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges heutzutage, eine Bedürfniskommunikation zu haben. Wir als Trainer und Coaches fragen ja auch gerne, was brauchst du? Und viele Menschen haben darauf gar keine Antwort. Und auch für sich selber, was brauche ich jetzt? Da wirklich mal hineinzuspüren, was brauche ich denn jetzt wirklich? Was ist für mich wichtig? Und was ist vielleicht auch gerade, wir kennen dieses FOMO, Fear of Missing Out, wo ist vielleicht auch, bin ich einfach von meiner Angst getrieben, irgendwas zu verpassen und nicht mitzubekommen und nicht mehr State of the Art zu sein. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, auch mal so Begriffe wie, muss ich denn oder will ich das? Ich habe mich bei einem Arbeitgeber mal sehr bewusst irgendwann dafür entschieden, ob Überstunden bewusst zu machen. Auf die Uhr zu gucken, okay, 17 Uhr, eigentlich wäre jetzt Feierabend. Will ich jetzt noch weitermachen, weil mir das Projekt so wichtig ist? Oder will ich zum Sport mich mit Freunden treffen? Und ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Überstunden bewusst getroffen habe, gesagt habe, ja, ich will jetzt Überstunden machen, weil es ist mir jetzt gerade wichtig. Oder auch zu sagen, hey, jetzt ist mir gerade mein Freizeitanteil wichtig und der Job ist vielleicht gerade gar nicht so wichtig oder das Projekt nicht so dringend, haben sich die Überstunden für mich ganz, ganz anders angefühlt. Sie waren auf einmal in Ordnung. Ich hatte nicht mehr dieses, ich muss Überstunden machen, sondern ich habe in meiner Selbstwirksamkeit entschieden, ich mache die Überstunde.
Muss ich das und oder will ich das? Ja, das finde ich super spannend. Also viel bewusster sich wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Also, hey Mensch, Heike, warum sagst du mir das erst heute? Warum hast du mir das nicht vor 20 oder 30 Jahren gesagt? Also wie viele Dinge? Ich glaube, das ist jetzt, ja, leider haben uns die Wege, sich die Wege noch nicht gekreuzt, aber überleg doch mal, wie viele Dinge in unserem Leben haben wir bereits getan, ohne wirklich zu hinterfragen, muss ich das oder will ich denn? Sondern weil es so erwartet war und wir es gar nicht hinterfragt haben, weil es eine soziale Erwünschtheit ist oder weil es Muster sind. Also ich merke das ja ganz oft, dass auch andere Menschen dann einfach sagen, ja, Armin, ich kann das so und so machen. Ich sage, ich habe das gar nicht gesagt, Martin Mustermann. Ach so, ich dachte, also, hey, das ist wirklich ein ganz schön dickes Brett, was wir Menschen bohren. Wie stark sind wir geprägt durch unsere Umwelt, durch unsere Erziehung, durch unsere Muster? Also wirklich mal in Frage zu stellen, das finde ich ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie fremdgestimmt sind wir eigentlich? Also wir, Heike, wir beide haben ja mit Nikos gemeinsam da Führungskräfte diese Woche auch moderiert. Und das fand ich total spannend. Das sind ja alles Menschen, die eine Führungsverantwortung haben, die alle auch Lebenserfahrung und Berufserfahrung mit sich bringen und die ja alle auch dann darüber diskutiert haben, wie weit können wir auch mal sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter oder ich möchte oder ich brauche. Also wie unklar sind auch Absprachen, die führen dann ja auch zu Stress oder zu Überforderung. Ich erzähle mal meinen Klassiker, dass ich in jungen Jahren mal die Aufforderung hatte, eine Präsentation zu erstellen, habe die ausgearbeitet bis zum Ende und der Chef sagte am Ende dann, Hering, das ist ja schön, dass Sie so viel Mühe gegeben haben, aber so 3 Folien mit so ein paar Zahlen hätten mir gereicht. Da dachte ich, wie blöd, ne? Und ich habe mir da wirklich echt richtig Stress gemacht. Das hat mich unheimlich viel Zeit gekostet, weil ich einfach nicht richtig hin oder zugehört habe.
Ja, und
habe.
Auch vielleicht nicht nachgefragt.
Also gute Kommunikation.
Kommunikation, überleg mal, in wie vielen Fällen löst eine nicht günstige Kommunikation wirklich Stress aus, weil es ist ein Missverständnis. Ich mache was falsch, ich mache zu viel Arbeit. Und Kommunikation ist da einfach so relevant, weil das ist auch das, was die Führungskräfte immer wieder für ihr Team leisten können, wirklich eine gute, transparente Kommunikation und natürlich auch die Mitarbeitenden auch nachfassen. Und das ist natürlich dann wieder das Thema der psychologischen Sicherheit. Kann ich nachfassen? Kann ich nochmal sagen, hey, habe ich nicht verstanden, erklär mir das nochmal genauer. Ist das erlaubt in unserem Kontext oder gibt es dann direkt von oben einen drauf? Wieso hast du das immer noch nicht verstanden? Ich hoffe, dass sich die Kultur, oder ich nehme es auch wahr in meinen Kundenbereichen, dass sich die Kultur da sehr geändert hat. Dass da einfach nochmal ein ganz anderes Miteinander ist, ein empathisches Miteinander und auch ein wertschätzendes Miteinander, zu sagen, hey, ja, lass es uns einmal klären, weil dann läuft es von vornherein besser. Und sobald Kommunikation wieder Stress auslöst, sind wir wieder bei der Resilienz, weil damit versuchen wir ja, den Stress gut handelbar zu machen für uns.
Dann lass uns doch noch mal so ein bisschen auf so diese technische Umsetzung kommen. Also das klingt jetzt so sehr nüchtern und sehr mechanistisch, aber Resilienz umzusetzen. Du hast ja gesagt, es gibt den emotionalen Anteil, so diesen Selbstreflexionsanteil und es gibt auch diesen Handlungsanteil. Wie mache ich das denn? Also wenn ich jetzt ja zumindest schon mal erkenne, dass mich gewisse Situationen belasten oder vielleicht auch sogar überlasten oder dass ich in einer Krise bin, aus der Krise wieder austreten möchte, wie kann ich denn für mich lernen, resilienter zu werden? Also diese Fähigkeit auszubauen, irgendwie diese Situation zu meistern. Du hast von den 7 Säulen gesprochen, die müssen wir jetzt nicht alle durchkauen, aber vielleicht magst du so ein paar Erfahrungen oder Tipps mal geben.
Ja, das ist zum Beispiel ein gesunder Optimismus, den würde ich mal gerne als Beispiel nehmen, weil wir sind einfach evolutionsbiologisch darauf geprägt, das Negative zu sehen. Immer zu gucken, was fehlt noch, was läuft noch nicht richtig. Und der gesunde Optimismus schaut halt auch mal darauf, was läuft gerade gut. Oder was soll sich auch nicht ändern. Sich mal bewusst zu machen, was sind wirklich die Themen, die gut laufen. Das nehmen wir heute so schnell als Selbstverständlichkeit hin. Das hatten wir diese Woche ja auch im Workshop. Ja, es läuft, ja, ist toll, aber es merkt keiner irgendwie und es wertschätzt auch niemand. Und wenn wir die Zeiten heutzutage sehen, wie schnell sich die Welt dreht, wie schnell wir Veränderungen haben, Krankheiten, ne, ich kenne gerade kein Unternehmen, was gerade nicht einen hohen Krankenstand hat, da passiert so viel, es passieren unvorhergesehene Ereignisse, irgendjemand liefert nicht, eine Maschine ist kaputt und es läuft trotzdem und das auch mal wertzuschätzen, diese kleinen Erfolge zu feiern und auch wahrzunehmen und nicht als selbstverständlich hinzunehmen, das wäre zum Beispiel schon mal ein Schritt, um auch selber ein besseres Gefühl zu haben, mal zu sehen, was schaffe ich denn, auf das zu blicken oder was schaffe ich, schafft mein Team, was schaffen wir als Unternehmen, als Organisation. Und nicht in den defizitären Bereich nur zu schauen, was läuft nicht gut.
Ja, würdest du empfehlen, wenn man jetzt beispielsweise sagt, hey, Resilienz ist jetzt bei uns in der Organisation ein Thema, würdest du sagen, neben der Tatsache, dass man dich natürlich pausenlos buchen sollte als Coach, würdest du sagen, es fällt Menschen leichter, Resilienz zu entwickeln, wenn sie vielleicht eben einen Sparringspartner haben, wenn sie einen Austausch haben, jemand, der vielleicht mal auch auf blinde Flecken hinweist, ein Zuhörer ist?
Absolut, also das habe ich gerade letzte Woche noch in einem Workshop erfahren, dass so viele Sachen, wo wir zum Beispiel über Selbstbewusstsein gesprochen haben und ich sage dann, was ist denn Selbstbewusstsein? Sich selbstbewusst sein und eine Teilnehmerin saß da und sagte so, wow, Wahnsinn, das habe ich noch nie so gesehen und was die wiederum sehr als sehr wertvoll empfunden haben, ist nicht nur der theoretische Input, den wir eigentlich immer versuchen, relativ kurz zu halten, sondern wirklich ins Erleben zu gehen und in den Austausch zu gehen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das stelle ich immer wieder fest, auch gestern noch in einem Seminar, dass das oft wirklich Erkenntnis gibt. Auch manchmal dieser Punkt, hey, ich bin überhaupt nicht alleine mit meinem Thema. Das ist auch schon häufig eine enorme Entlastung zu sehen, hey, das betrifft nicht nur mich, sondern das Thema haben auch andere. Und auf einmal hat man wieder diesen Faktor Bindung auch, ich bin damit nicht alleine. Und jetzt habe ich eine ganz andere Kompetenz, um dann wieder zu schauen, wie ist denn eine mögliche Lösung? Wie kann ich kreativ werden, um raus aus meiner Problemtrance und immer dem Jammern und immer wiederholen, was gerade nicht gut läuft, sondern zu gucken, hey, da habe ich nochmal mit jemandem, mit dem kann ich mich austauschen und dann vielleicht einfach durch eine neue Perspektive nochmal auf mich schauen oder auch auf das Thema schauen, was uns gerade beschäftigt.
Kreativ sein, hast du gerade gesagt. Das erinnert mich an eine Methode, die ich sehr häufig verwende, nämlich das Modeling. Das ist den NLPlern, also den Kennern des neurolinguistischen Programmierens, sicherlich bekannt. Das Modeling ist eine genaue, also eine Methode der genauen Beobachtung, in welchem Kontext oder in welcher Situation ich schon mal etwas gut gemacht oder geschafft habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe als Radfahrer öfter mal zwischendurch Fahrradpannen, wie mache ich es dann? Sozusagen motiviert, das Fahrrad zu reparieren, ans nächste Ziel zu kommen und wie ist so meine innere Haltung dazu, dann kann ich daraus lernen, um das vielleicht in einer anderen beruflichen Situation zu übertragen, wie so eine Art Muster zu erkennen. Also Kreativität heißt eben, sich zu überlegen, wie kann ich das besser machen. Und ich bin immer ein großer Freund zu schauen, hey, ich glaube, dass es mir vielleicht in einer anderen Situation oder in der Vergangenheit schon mal sehr gut gelungen ist oder
Genau.
gelingt. Ich muss einfach nur erkennen, wie ich da vielleicht besser, funktionaler reagiert
Genau, wie,
habe. Ne?
ne, das kommt wieder in der Selbstreflexion. Das ist ja auch, das Modeling ist ja auch eine Art der Selbstreflexion. Zu sagen, wo habe ich das schon mal gut geschafft und wie habe ich es da gemacht? Und wie kann ich das jetzt vielleicht auf meine Situation anwenden? Ne? Das machen wir auch ganz viel, wertschätzen und würdigen der Krisen, die man bisher auch hatte, weil am Ende haben wir all diese Krisen überlebt und sind hier. Und das ist ja auch schon was in unserem Alter sozusagen. Ich habe das jetzt schon geschafft, diese ganzen Krisen zu überstehen, die ich auch persönlich hatte und die drumherum gekommen sind. Und was habe ich denn da eigentlich gemacht? Was hat mich da stark gemacht? Was waren meine Schutzfaktoren, die mich da unterstützen?
Jetzt würde ich langsam zum Ende kommen, weil du schon das zweite Mal das Thema Alter angesprochen, Heike. Nein, Spaß beiseite, mit Blick auf die Zeit. Du kennst ja mein Format, 30 Minuten plus minus. Aber ich habe doch noch eine brennende Frage. Eigentlich habe ich noch mehrere, aber eine, die ich jetzt noch stellen möchte. Wenn ich jetzt mal auf unsere Hörerinnen und Hörer mal Rücksicht nehme und sage, hey, das sind ja viele Führungskräfte, was würdest du denen als Tipp mit auf den Weg geben? Worauf sollten sie bei ihren Mitarbeitenden und sicherlich auch bei sich selbst achten? Um zu sagen, hey, ich glaube, ihr habt da ein Thema, geht mal das Thema Resilienz an. Ich glaube, da könnt ihr etwas für eure Belegschaft tun. Was wären so für dich Indikatoren, wo eine Führungskraft sagen kann, oh, unsere Mitarbeiter brauchen da vielleicht mal Hilfe oder ein
Ich würde eigentlich
Angebot?
gerne noch früher ansetzen und nicht erst darauf warten, dass Indikatoren da sind, sondern sozusagen eine Prosilienz machen, nicht eine Resilienz, was ja auch wieder so was Reaktives ist, sondern die Prosilienz im Vorfeld zu stärken, damit die nächste Krise einfach schon viel besser bearbeitet und verarbeitet werden kann. Ansonsten ist natürlich, ne, wie ist die Kommunikation? Habe ich einen hohen Krankenstand? Habe ich wie ist mein Team-Spirit auch? Habe ich vielleicht auch eine höhere Kündigungswelle? Wie ist die Kommunikation im Team zu mir? Wenn ich da wirklich hinhöre und mit meinen Mitarbeitenden im Kontakt bin, ist das schon sehr hilfreich, da mal hinzuschauen und auch frühzeitig da reinzugehen und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Stimmung schon
Super.
wirklich im Keller ist. Dann wird es natürlich immer schwerer, je frühzeitiger ich unterstütze, den Menschen in ihre Stärke kommen lasse, desto hilfreicher ist das natürlich.
Super. Also das fand ich nochmal sehr hilfreich jetzt zum Abschluss. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hört hin, habt ein gutes Gespür, wie gut oder weniger gut funktioniert die Kommunikation. Krankenstand kann man messen, alles andere Dinge kann man erspüren. Ich denke, beides ist wichtig, Heike. Von daher sage ich ganz, ganz lieben Dank für diese tollen Insights. Auch ich, der ich ja immer glaube, dass ich zu vielen Themen immer schon ein bisschen weiß, habe ganz viel von dir heute wieder gelernt. Freue mich, dass du nun endlich mein Podcast warst. So jung kommen wir nie wieder zusammen, um mal auf das Thema jung
Oh, das
einzuspielen.
ist so, Armin. Ich
Ja,
sag
lieber
herzlichen
Heike.
Dank,
Ja.
dass ich hier ein bisschen von meinem Herzensthema teilen durfte. Ich glaube, wir könnten noch 5 Stunden weitersprechen. Das würde deinen Rahmen sprengen. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für deine klugen Fragen. Und ich bin gespannt, was deine Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen werden.
Bin ich auch und von daher, toi, 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 wir regen die Diskussion an, Fragen wie immer an mich oder an Heike. Heike Kalthoff, deine Daten werde ich oder deine Kontaktdaten werde ich in den Shownotes auch nochmal
Herzlich
bekannt
gerne.
geben. Sprecht sie gerne an. Heike ist da ein offenes Buch. Vielen
Ich danke
Dank.
dir, lieber Armin.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.